Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Köster, schön, dass Sie dabei sind. Heute Abend wird mal wieder der rote Teppich in Köln ausgerollt und es liegt schon etwas Glamour in der Luft. Warum? Die kleine digitale Schwester des Grimme-Preises, der Grimme Online Award, wird vergeben. 28 Anbieter von Online-Angeboten wurden nominiert und mit einem Vertreter spreche ich gleich. Die bekanntesten sind Netflix, Amazon und Sky hier bei uns in Deutschland. Und der Markt für Online-Plattformen mit Streaming-Diensten boomt hierzulande auch für viele Nischeninteressen. Apple und Disney planen außerdem neue Angebote im Netz und gestern startete Join, ein Streaming-Dienst von ProSieben, Sat.1 und Discovery. Dort kann man nicht nur exklusive Serien anschauen, sondern hat auch Zugriff auf 54 Sender und alle öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Und das Ganze bisher noch kostenfrei. Florian Kerkau ist Geschäftsführer und Partner der Gold Media am Standort Berlin, hat also den Markt genau im Visier und ich fragte ihn, was Join den Zuschauern bietet, was andere Streamingdienste nicht im Angebot haben.
Ja, Sie haben es ja in Ihrer Moderation schon erwähnt, kostenlos derzeit. Und so wie die Erklärung des Unternehmens lauten, soll es ja auch weiten Teils so bleiben, dass es eben ein werbefinanziertes Angebot ist. Möglicherweise zum Herbst hin sollen ja auch noch zusätzliche Premium-Bestandteile hinzukommen, die dann natürlich irgendwie Geld kosten. Aber erstmal ist das Angebot ja kostenfrei. Und das ist natürlich jetzt in dem Markt schon mal eine ganz interessante Entwicklung.
Das heißt, wird da jetzt der Markt auch so ein bisschen gerüttelt?
Ja, gerüttelt ist gut. Also ich glaube, der Markt muss erstmal in dem Bereich aufgebaut werden. Also wir kommen ja eigentlich eher so aus der Ecke Live-Fernsehen und nun geht man einen Schritt weiter und sagt, man entwickelt also eine Plattform und diese Plattform bündelt halt verschiedene Angebote und ein großer Teil dieser Angebote ist dann eben werbefinanziert erreichbar. Im Prinzip so, wie das auch RTL mit TV Now macht. Die sind ja schon ein bisschen länger dabei, haben das Angebot ja jetzt auch stark überarbeitet. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite dieses ProSieben Discovery Joint Venture und die beiden sind jetzt eigentlich dabei, diesen Markt nochmal ein bisschen anders zu entwickeln, als er bisher war. Bisher sieht das auch ganz gut aus.
Aber nun sind ja gerade die Werbeunterbrechungen, glaube ich, eine Motivation für viele, eben andere Streamingdienste zu buchen bzw. zu abonnieren. Meinen Sie, dass das trotzdem keine Sperre auch ist für das neue Join-Angebot?
Ja, natürlich. Das ist ein Punkt, der ist sehr wichtig. Und das ist ja eben der Erfolg der sogenannten S-Wort, also der abo-basierten Modelle wie Amazon und Netflix derzeit, wo sie dann eben gegen eine Gebühr keine Werbung bekommen. Aber auf der anderen Seite führen eben diese Plattformen auch dazu, dass immer mehr exklusive Inhalte da sind oder sogenannte Originals auch, die man dann nur dort zu sehen kriegt. Und dann können Sie sich vorstellen, jeder Mensch hat jetzt vielleicht gerne einen Zugang zu einer Plattform. Viele Leute haben auch ein Abo. Dann haben sie vielleicht noch ein zweites Abo, möglicherweise in Zukunft noch ein drittes. Also in Deutschland sind wir eher so bei zwei Abos pro Abonnent derzeit. Und dann ist aber auch Schluss. Ja, und dann ist eben die Frage, wo bekomme ich die Inhalte, die ich dann noch sehen möchte, aber auf meinen abonnierten Plattformen nicht verfügbar habe. Und das ist eben genau der Bereich, in den diese Abo-Plattform dann vordringen kann.
ARD und ZDF wollten ja auch mal eine Online-Plattform starten, Germany's Gold. Da hat aber das Kartellamt sein Veto eingelegt. Warum hat es bei Joy kein Wörtchen mitzureden?
Naja, der Markt hat sich ein bisschen verändert und ich weiß nicht, ob das Kartellamt vielleicht auch bis seine Entscheidung von damals manchmal vielleicht bereut hat. Ja, ich würde es mir wünschen. Wir konnten das damals eigentlich auch nicht so genau verstehen, warum das so ist. Es ist natürlich auf der einen Seite eine sehr große Marktmacht, wenn sich große Anbieter zusammenschließen, aber es ist doch sehr, sehr deutsch gedacht und dieser Markt ist eben kein deutscher, sondern ist ein internationaler Markt und das sehen wir jetzt eben durch Amazon und Netflix, die hier im Streaming-Bereich eine enorme Position ausgebaut haben. Ja, und da können sich die deutschen Anbieter jetzt alle zusammenschließen und werden trotzdem nicht dieses Gegengewicht bilden können, was sozusagen diese Anbieter jetzt vertreiben kann. Insofern ist hier von dem Monopol eigentlich gar keine Gefahr auszugehen.
Sehen Sie eigentlich noch eine Chance für eine europäische Plattform?
Na, eine Chance weiß ich nicht. Also mir ist der Sinn nicht so ganz begreiflich. Warum soll jetzt eine europäische Plattform irgendwas liefern, was andere Plattformen, die sozusagen organisch gewachsen sind, seit Jahren ganz gut anbieten? Das ist also ein Hinterherlaufen. Im Prinzip wird es eine weitere weitere Entwicklungsstufe irgendwann geben, wo sich auch die Videostreamer weiterentwickeln. Und es macht jetzt wenig Sinn, irgendwie so ein vielleicht politisch oder gesellschaftlich gewolltes Konstrukt aufzubauen. Also ich sehe da eigentlich auch nicht so richtig viel Sinn drin.
Wenn wir mal kurz in die Zukunft blicken, Ihre Prognose, wie schaut die aus? Wie lange wird es lineares Fernsehen noch geben?
Also wir sehen schon, dass die Märkte sich natürlich verlagern. Auch die Werbeumsätze gehen Richtung Internet, eben weg vom linearen Fernsehen. Und der Trend wird sich vielleicht oder ziemlich sicher noch verstärken in den nächsten 5 Jahren. Es wird aber nicht dafür ausreichen, das Fernsehen verschwinden zu lassen. Also dafür ist die Zuschauerschaft auch einfach viel zu treu, gerade in den älteren Zielgruppen, die ja sehr viel Fernsehen nach wie vor. Es wird sicherlich eine Verschiebung geben, aber es wird nicht dazu kommen, dass das Fernsehen ausstirbt. Jedenfalls nicht, glaube ich, solange ich lebe.
Sagt Florian Kerkau, Geschäftsführer und Partner der Gold Media am Standort Berlin, zum neu gestarteten Streamingdienst Join von ProSiebenSat.1 und Discovery und über den Boom auf den Streamingdienstmarkt. Vertiefende Informationen dazu können Sie gerne jetzt auch auf unserer Homepage nachlesen, deutschlandfunk.de/mediasres.
In dieser Woche reden wir über verdorbenes Clickbaiting, zurückgezogene Geständnisse, den nächsten Fake-Trend nach dem Game Master und spielen etwas stille Post. Aber fangen wir an mit Julienko, der wurde nämlich samt Farb...
Ein kleiner Ausschnitt aus Ultralativ, ein YouTube-Kanal, der für Aufklärung in den sozialen Netzwerken sorgen möchte. Seit April 2016 stellen die Macher populäre Influencer auf den Prüfstand und kreieren daraus einen satirischen Wochenrückblick. Oder sie gehen einzelnen Themen kritisch nach, wie beispielsweise Framing oder dem Einfluss von Push-Meldungen. Paul Schulte und Finn Kröger sind die kritischen, kreativen Köpfe hinter Ultralativ und sie sind heute von Hamburg nach Köln gereist, weil sie für den Grimme Online Award nominiert wurden. Heute Abend ist die Auszeichnung. Paul Schulte ist jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen erstmal,
Herr Schulte. Vielen Dank, hallo.
Herr Schulte, ist die Spannung schon auf dem Siedepunkt oder halten Sie es noch aus?
Noch ist sie nicht auf dem Siedepunkt. Ich denke mal, das wird jetzt in den nächsten paar Stunden noch kommen. Ein bisschen haben wir ja noch, bis es dann losgeht, aber so langsam merke ich, wie ich angespannter werde.
Haben Sie damit gerechnet, dass Sie nominiert werden?
Nein, absolut nicht. Wir haben auch nicht dazu aufgerufen, dass man uns vielleicht einreichen könnte bei dieser Einreichungsphase für Angebote beim Grimme-Preis. Und deswegen kam das ziemlich überraschend, als wir dann eine Mail bekommen haben, dass wir uns doch bitte mal melden sollen.
Sie studieren Politikwissenschaften, werfen einen kritischen Blick auf das Netzgeschehen, entlarven beispielsweise YouTuber. Wir haben es eben in der Einspielung schon ein bisschen angedeutet gehört. Was hat Sie dazu motiviert?
Das war eigentlich Frust. Finn und ich kennen uns aus der Schule und haben uns viel über YouTube und soziale Medien schon damals unterhalten. Das war für uns immer interessant. Wir haben YouTube beide sehr früh für uns entdeckt, haben das verfolgt, haben viel gesehen und haben dann irgendwann festgestellt, dass diese Plattform von einer Videoplattform, auf der Menschen kreative Inhalte machen, zu einer Plattform geworden ist, auf der Menschen vor allem ihre eigene Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellen und wo vor allem die Zuschauer sehr viel in die Irre geführt werden. Und da uns das nicht gefallen hat und uns vor allem auch nicht gefallen hat, dass da niemand so richtig was zu gesagt hat, haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir es doch einfach selbst machen könnten.
Sie stellen ja prominente YouTuber durchaus auch bloß, indem sie sagen, dass einige Lügen verbreiten oder sich selber automatisiert anklicken lassen. Wie ist denn da die Resonanz? Haben Sie schon einige Klagen?
Klagen haben wir noch nicht, aber die Resonanz ist immer sehr unterschiedlich. Es kommt ein bisschen darauf an, was wir kritisieren und wen wir kritisieren. In einigen Fällen haben wir relativ direkte Reaktionen von den YouTubern, die wir kritisiert haben, bekommen. Häufig ist es aber eher so, dass dann die Zuschauer, die tatsächlichen Fans von diesen entsprechenden YouTubern in unseren Kommentaren auftauchen und uns da eher angehen als die YouTuber selbst.
Seit der Veröffentlichung des Rezo-Videos hat das YouTuber-Universum ja nun auch eine breitere Öffentlichkeit bekommen. Also viel, viel mehr Menschen blicken dahin, was in der YouTube-Welt geschieht. Ist das in Ihrem Sinne?
Ja, absolut. Gerade YouTube als Plattform ist einfach für eine ganze Generation zur relevantesten Medienplattform geworden. Die Unterhaltung von den meisten Jugendlichen wird vor allem über YouTube bezogen. Und nicht nur die Unterhaltung, man hat es ja neulich in der Studie gesehen, über Lehrvideos auf YouTube, auch Bildung wird darüber teilweise bezogen. Und dafür, dass YouTube so eine Relevanz hat und so groß ist, gibt es eigentlich viel zu wenig Berichterstattung über YouTube wird viel zu wenig auf YouTube geguckt. Deswegen war diese Sache mit Rezo und seinem Video und die Aufmerksamkeit, die dadurch auf YouTube gekommen ist, auch darauf, dass es da nicht nur Beauty-Tipps gibt, sondern auch ernste Inhalte. Das ist unglaublich wichtig und das ist auf jeden Fall positiv zu sehen.
Es sind ja bei Ihnen meistens animierte Filmchen, die Sie ins Netz stellen. Also mit Ihren Stimmen durchaus, aber man sieht Sie selbst nicht als Protagonisten sozusagen des Angebots. Ist das Absicht?
Ja, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wir haben unter anderem, weil uns dieses Personengetriebene auf YouTube nicht gefallen hat, mit diesem Kanal angefangen und haben uns dazu entschlossen, dass unser Kanal komplett von den Inhalten bestimmt sein soll. Und die Inhalte wären vermutlich nur da oder würden dadurch nur verschleiert werden oder würden in den Hintergrund geraten, wenn wir uns jetzt als Person viel zeigen würden.
Zwischen 50.000 und 100.000 Aufrufe haben Sie im Moment. Wie viele streben Sie denn an?
Das ist eine gute Frage. Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem, was wir aktuell haben. Wir hätten am Anfang, als wir damit begonnen haben, nie gedacht, dass wir überhaupt an diesen Punkt kommen, wo wir über 180.000 Abonnenten haben und wo sich viele Menschen unsere Videos angucken. Aber wer weiß, wo uns das noch hintreibt, wer weiß, wie lange wir das noch machen. Wir studieren beide noch. Wenn wir dann irgendwann auch noch in das Berufsleben übergehen müssen, bleibt vielleicht auch nicht mehr die Zeit dafür, das zu machen. Aber wir werden einfach sehen, was die Zukunft noch so für sich hat.
Paul Schulte, danke, dass Sie uns Ultralativ ein bisschen näher gebracht haben. Der YouTube-Kanal ist eines von insgesamt 28 nominierten Online-Angeboten für den Grimme Online Award, der heute Abend verliehen wird. Wenn man sich die Liste der Nominierten für den Grimme Online Award anschaut, da fällt einem sofort auf, dass Webseiten und Apps für Kinder in diesem Jahr komplett fehlen. Die letzte Auszeichnung in diesem Bereich gab es 2011, also vor 8 Jahren. Und in einer Pressemitteilung kritisierte das für den Online Awards zuständige Grimme-Institut sogar die Angebote für Kinder im Netz als zu wenig inspiriert und zu lieblos. Ist das wirklich so? Wir sind neugierig geworden. Annika Schneider hat nachgeforscht, was an diesem Vorwurf dran ist und dafür auch eine Familie in Bonn besucht.
Der Computer steht bei Familie Riefstahl im Wohnzimmer. Während Vater Jens kocht, surft der 10-jährige Hannes im Internet. 3 Stunden Bildschirmzeit pro Woche darf er sich selbst einteilen.
Ich bin häufig auf einer Seite vom WDR, von der Sendung von der Maus. Also von denen spiele ich entweder gerne Türen auf oder hier Kopfball. Und da muss man halt mit der Maus laufen. Der Ball, der kommt halt von oben und den muss man halt die ganze Zeit köpfen.
Wenn der Viertklässler sich nicht durch Lach- und Sachgeschichten mit der Maus klickt, schaut er gerne Videos, zum Beispiel über die größten Yachten der Welt. Seine Mutter Conny Krause sieht es mit Skepsis, wenn ihre 2 Söhne auf Portalen für Erwachsene unterwegs sind.
Wenn die alleine auf YouTube sind, dann weiß ich nicht, was da passiert und was da so aufpoppt. Und das finde ich schon ein bisschen kritisch, weil ich möchte auch nicht immer nebendran sitzen und alles mit anschauen müssen.
Umso mehr schätzt die Bonnerin gute Online-Angebote speziell für Kinder. Davon gibt es ihrer Meinung nach aber noch zu wenige.
Mein Eindruck ist, es geht im Bereich Werbung sehr viel. Also da muss ich einfach auch diese Gruppe erschließen, Kinder als Käufer. Und sobald es dann in den Bereich Bildung geht, ist es halt sehr lahm. Man hat schon das Gefühl, da ist halt dann auch einfach kein Geld da und entsprechend bleibt das alles so ein bisschen unspannend.
Diesen Eindruck teilt Frauke Gerlach, Direktorin des Grimme-Instituts. Eigentlich möchte sie mit dem Grimme Online Award jedes Jahr auch innovative Angebote für Kinder auszeichnen.
Es ist so, dass wir eine Entwicklung haben in den letzten Jahren, dass die Kleinen und Kleinsten mit dem Netz interagieren, im Netz unterwegs sind, häufig schon im Vorschulalter. Aber gleichzeitig spiegelt sich das nicht in den Angeboten im Netz wider. Da gibt es eben eine riesige Lücke, die dort klafft. Und wir befürchten dann eben auch, die Kinder sind irgendwie im Netz unterwegs. Und wir brauchen eben gute und qualitätvolle Angebote für diese Zielgruppe.
Das Problem? 1200 Vorschläge gingen dieses Jahr für den Grimme Online Award ein, darunter nur 12 Angebote für unter 16-Jährige. Frauke Gerlach vermutet dahinter mehrere Gründe. Zum einen würden Kinder Wiederholungen lieben, sodass der Innovationsdruck relativ niedrig sei. Zum anderen würden im Netz viele Entwicklungen von jungen Menschen ausgehen, die Jüngere selten als Zielgruppe sehen. Der Medienpädagoge Björn Friedrich kann diese Kritik nicht ganz nachvollziehen. Für den Münchner Verein Studio im Netz vergibt er jährlich den Pädagogischen Medienpreis und kennt viele gute Online-Angebote für Kinder. Aber auch er weiß um die Problematik, dass Geld für Innovationen fehlt, gerade für die teure Entwicklung von Apps.
Bei Kinderangeboten, gerade in Deutschland, achtet man darauf, dass die datenschutzkonform sind, dass die werbefrei sind, dass die keine In-App-Käufe oder In-Game-Käufe oder Ähnliches enthalten. Und das engt natürlich den finanziellen Spielraum ein. Das heißt, ich habe dann als Anbieter oder Anbieterin sehr viel weniger finanzielle Möglichkeiten und kann nicht immer up-to-date sein, was die technischen Innovationen angeht. Das heißt, da gibt es schon gewisse Qualitätsunterschiede und gerade die Kinderwebseiten, die tun sich da schon ein Stück weit schwer.
Abhilfe schaffen könnten die Öffentlich-Rechtlichen. Vom Kinderkanal stammt die App Kikaninchen. Sie war im vergangenen Jahr für den Grimme Online Award nominiert und begeistert Björn Friedrich und Frauke Gerlach gleichermaßen.
Hui! Lass uns Schnipseltiere basteln!
Das ist wirklich so ein schönes, zauberhaftes Angebot für die Kleinen, wo man beispielsweise pustet und dann bewegt sich ein Schiff oder man schüttelt das Handy und dann fallen Äpfel herab.
Die Öffentlich-Rechtlichen seien durch die Rundfunkregulierung in ihren Möglichkeiten aber noch stark eingeschränkt, kritisiert Grimme-Direktorin Frauke Gerlach. Nicht alles, was online machbar ist, dürfen sie auch. Bei Familie Riefstahl hat sich inzwischen Hannes Bruder Tim an den Rechner gesetzt. Für die Sendung mit der Maus oder den Kinderkanal ist der 13-Jährige zu groß. Seine Lieblingsseite ist eine ganz andere, der Online-Katalog der Stadtbibliothek. Dort bestellt er sich Fantasy-Bücher vor, die er dann ganz analog liest.
Annika Schneider über den Mangel an pfiffigen Online-Angeboten für Kinder. Ein wenig Kummer haben sicher alle öffentlich-rechtlichen Sender in Europa, wenn sie in die Zukunft blicken. Federn lassen mussten viele allerdings schon, seitdem die privaten Sender den Medienmarkt aufgemischt haben. Das heißt, sie mussten größere Kuchenstücke an die private Konkurrenz abgeben. Besonders einschneidend ist die Entwicklung allerdings in der Slowakei. Dort kämpfen die beiden öffentlich-rechtlichen Programme gegen ihre Bedeutungslosigkeit. Allerdings ist das nicht nur auf die private Konkurrenz zurückzuführen, sondern auch auf den jahrzehntelangen Einfluss der Politik. Danilo Höpfner über das Gerangel auf dem slowakischen Medienmarkt.
19 Uhr in Bratislava. Das erste slowakische Fernsehen sendet Nachrichten. RTVS Spravi. 50 Minuten dauert die Sendung im öffentlich-rechtlichen Jednotka, im ersten. Hauptnachrichten, hätte man früher einmal gesagt. Doch dieser Begriff greift nicht mehr. Denn auf dem überschaubaren slowakischen Fernsehmarkt haben die beiden öffentlich-rechtlichen Sender stark an Relevanz verloren. Nur noch gut 15% der Slowaken schauen die Nachrichten der öffentlich-rechtlichen. Die Nachrichten der beiden privaten Sendergruppen Markiza und Joy erreichen zusammen 60%. Den Grund für den Absturz der Anstalt erklärt der private Mitbewerber Matthias Settele, Generaldirektor von Markiza.
Natürlich ist schon so, dass das Vertrauen der Zuschauer teilweise fehlt. Das reicht in die kommunistische Zeit zurück. Und dieses Vertrauen hat man nur teilweise wieder gewonnen in der demokratischen Ära. Und es hat sicher auch damit zu tun, dass der Einfluss der Regierung relativ stark ist. Es steht uns nicht an, die Konkurrenz zu kommentieren, aber es ist relativ offensichtlich, dass das Vertrauen der Zuschauer in Markiza sehr hoch ist.
Markiza, der Sender des gebürtigen Österreichers, erreicht um die 22% Marktanteil. Rechnet man die beiden Markiza-Ableger Doma, einen Frauenkanal, und den Männerkanal Daitor dazu, kommt die Gruppe auf knapp 30%. Konkurrent Joy mit seinen drei Ablegern erreicht 21%. Die öffentlich-rechtlichen Sender gesamt schauen dagegen nur noch 11%.
Ja, damals, wie Markiza gegründet hat, war das ein frischer Wind und da waren alle begeistert. Und ein Teil dieses Pioneer Spirits, ein Teil dieser Begeisterung haben wir beibehalten.
Das haben auch die Kollegen der öffentlich-rechtlichen RTVS inzwischen gelernt und die Inhalte im ersten weiter an die der privaten angepasst. Doch die Transformation hat ihren Preis. Qualitätsvolle Inhalte, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen laut Auftrag umsetzen muss, nämlich Bildung, Religion, Minderheiten und Politik, wurden ins Dvojka, ins zweite Programm, abgeschoben und erreicht dort Marktanteile von gerade noch 3%. Eine Spirale nach unten, denn infolge der geringen Quoten ist das zweite in den slowakischen Programmzeitschriften weit nach hinten zu den Spartenprogrammen gerutscht oder teilweise sogar ganz verschwunden.
Radio Slovensko, informačné rádio.
Einen besseren Stand hat da noch der öffentlich-rechtliche slowakische Hörfunk. Zwar ist das Massenprogramm Radio Slovensko längst von der privaten Konkurrenz auf Platz 2 abgedrängt worden, doch erreichen die 5 Radioangebote noch immer ein Viertel der Hörer auf dem slowakischen Radiomarkt. Vertrauen in bessere Information nennt das Michal Zurjanin, Programmdirektor des slowakischen Rundfunks.
Der slowakische Rundfunk bewegt sich in den Ranglisten zur Vertrauenswürdigkeit bereits langfristig im Spitzenfeld. Die Hörer betrachten unsere Sendungen als vertrauenswürdig und objektiv und schätzen deren professionelles Niveau.
Ein Grund für das höhere Vertrauen der Slowaken ins Radio ist auch der geringere Einfluss, den die Politik dort hat. Die konzentrierte sich traditionell vor allem auf das Massenmedium Fernsehen. Seit Gründung der Slowakei 1993 trugen die Nachrichtensendungen die Handschrift der jeweiligen Regierungspartei. Während der autokratische Staatsgründer Wladimir Mečiar das öffentlich-rechtliche Fernsehen als Sprachrohr seiner Regierungsarbeit betrachtete, machte der spätere sozialdemokratische Premier Robert Fico vor allem durch Frontalangriffe auf private Medien und Journalisten auf sich aufmerksam. Die enge Verquickung von wirtschaftlichen und politischen Interessen bleibt ein Problem. Und diesen Druck spüren auch die Privaten. Markisa-Chef Settele sieht sein Unternehmen aktuell von der Mafia bedroht. Der Mann im Schatten, kein Unbekannter. Der millionenschwere slowakische Unternehmer Marian Kočner. Der Mann, dem auch der Auftragsmord am investigativen Journalisten Jan Kuciak im letzten Jahr vorgeworfen wird. Der Sender soll dem Unternehmen 69 Millionen Euro schulden. Besonders brisant ist dabei die Rolle einer weiteren berüchtigten Figur im slowakischen Finanzpolitbetrieb, Medienmagnat Pavol Rusko, ehemaliger Wirtschaftsminister und ehemaliger Besitzer des TV-Senders Markiza. Matthias Settele.
Das heißt, es gibt Anklage gegen den Herrn K. und gegen Rusko, den Gründer von Markiza, der später in die Politik ging als Krabaten Berlusconi. Wir hoffen auf ein faires Verfahren. Das ist alles, was wir hoffen. Es sind insgesamt mehrere Wechsel und Markiza ist angeblich der Bürger, nur diese Wechsel sind nicht in unseren Büchern. Aus unserer Sicht sind das plumpe Fälschungen, deswegen haben wir das auch angezeigt.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Slowakei hat zu kämpfen. Danilo Höpfner hat uns einen kleinen Einblick in den slowakischen Medienmarkt gegeben.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Michael Seidel, Chefredakteur der Schweriner Volkszeitung. Eine unserer Schlagzeilen von morgen lautet: Wessiner blockieren das Schloss. Gemeint ist das Schweriner Schloss, wo der Landtag sitzt. Viele Gemeinden wie Wessin wehren sich gegen einen unverhältnismäßigen Ausbau der Windenergie. Zugleich versuchen derzeit einige Investoren, Bürgermeister geradezu überfallartig mit Lockangeboten zur Zustimmung zu bewegen. Die Demonstranten gestern konnten immerhin einige Abgeordnete aufhalten und in Gespräche verwickeln. So stoppte auch Ministerpräsidentin Schwesig auf dem Weg ins Parlament und sagte den Bürgermeistern endlich einen verbindlichen Gesprächstermin in der Staatskanzlei zu.
Ein Haus auf dem Land, eine Wohnung in der Stadt. Hört sich verlockend an, oder? Auch als Buchtitel. Mit dem Autor Jan Brandt spricht Brigitte Neumann gleich im Büchermarkt. Und für Medias Res verabschiedet sich Bettina Köster und wünscht noch einen schönen Nachmittag.